Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Gottesdienst lenkt unsere Aufmerksamkeit auf Gottes Wort. Klar, die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt, über 50 Millionen Mal, noch dazu in 2500 Sprachen und Dialekte übersetzt. Ein Buch, ohne den unsere christlich-abendländische Kultur und der Reichtum der westlichen Welt nicht denkbar wäre. Aber dennoch, warum lesen wir noch die Bibel? Gibt es nicht genug andere christliche Literatur, die verständlicher, zeitgemäßer, unterhaltsamer und lebensnaher ist als dieses manchmal so schwer verdauliche und auch erstaunlich schwarze Buch? Und ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, irgendwie pädagogisch an Sie ranzurobben und irgendwas reden von, da sind ja auch viele interessante Geschichten drin und so viel Sex and Crime und da wird sogar die Bildzeitung blass, kann man alles machen. Ich enthalte mich auch einer bildungsbürgerlichen Charmoffensive mit dem wohlfeilen Hinweis, dass man ohne Bibelkenntnis weder unsere Geistesgeschichte verstehen, noch jemals bei Jauch Millionär werden kann. All das ist ja schon wahr, aber es verdunkelt den Kern der Sache, ohne den das alles nichts ist. Ich sage es deshalb frei heraus. Sie sitzen ja alle. Der wahre Hauptgrund, warum wir die Bibel lesen wollen, ist der, dass Menschen viele Jahrhunderte durch diese Schriften Gott selber zu sich sprechen hörten. Dass es, wie die Kirche sagt, Gottes Wort ist. Und dass dieses Wort göttliche Autorität für unser Leben beansprucht. Das ist eine ganz andere Argumentationsebene als die zuvor genannte ästhetische oder auch bildungspädagogische. Und mir kommt es so vor, als ob uns mit dem Ausweichen auf diese Nebenargumente der Ernst der Sache verloren gegangen ist. Es ist so, als ob in einem Land ein König ein Gesetz erlässt und seine Bürger beginnen nun den König für seinen Geistreichtum zu preisen. Sie loben die Präzision seiner Formulierungskunst. Sie schenken ihm eine Festschrift mit Aufsätzen über die segensreiche Wirkungsgeschichte seiner Regierungstätigkeit. Aber seine Gesetze, die befolgen sie nicht. Und weil ich glaube, dass der König uns das nicht durchgehen lassen wird, ist heute die Bibel als Wort Gottes Thema, auch wenn diese Lehre, ich weiß das, universitätstheologisch im 18. Jahrhundert erster Klasse begraben wurde. Aber als Christ hoffe ich ja mit Gewissheit auf die Auferstehung und habe sogar einen wichtigen Verbündeten für meine Überzeugung, und das ist die Schrift selbst. Hört also Gottes Wort nach 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Dort schärft Paulus seinem jungen Gemeindeleiter Timotheus ein, das ist so eine Art alter Konfirmand von ihm: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und dessen du gewiss geworden bist in dem Wissen, von welchen Menschen du gelernt hast und dass du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst, die mächtig sind, dich zum Heil weise zu machen durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes von der rechten Beschaffenheit sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Diese Worte des Paulus sind so etwas wie eine eiserne Ration an den jungen Gemeindeleiter Timotheus, der, wie ich schon sagte, so eine Art Konfirmand bei Paulus gewesen ist und nun selber eine Gemeinde leiten soll. Sie beginnen mit dem gewichtigen Wort bleiben, das wir aus der Weinstockrede des Johannesevangeliums kennen, wo Jesus seine Jünger zum Bleiben in ihm auffordert. Ihr verbunden bleiben mit Jesus ist die Voraussetzung, dass ihr Glauben Frucht bringt, dass hier Konsequenzen ins Leben ausstrahlen. Und auch eine berühmte Stelle aus dem Jesaja-Buch darf hier mitgehört werden. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, heißt es dort in einer Grundsatzrede zur damaligen Außenpolitik Israels. Paulus erinnert hier an die entscheidenden Entstehungsfaktoren von Timotheus' Glauben und weist ihn dabei ganz wesentlich an die heiligen Schriften, also für ihn die jüdische Bibel, das Alte Testament. Und Paulus begründet hier, warum die heiligen Schriften so unverzichtbar für den Glauben sind. Grund Nummer 1. Im Wort Gottes ist der lebendige Gott selbst gegenwärtig. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, sagt der Predigtext. Wörtlich steht hier, dass die Schrift Gott gehaucht ist. Es steckt sozusagen der Atem Gottes in ihr. Und Pate für dieses Bild, das ahnen Sie, das ist natürlich die Erschaffung des Menschen in der Genesis, wo Gott den Menschen aus dem Ackerboden formt und ihm durch seinen Atem das Leben einhaucht. Und damit ist nicht nur ein einmaliger Akt gemeint, so wie man eine Uhr aufzieht, die dann von alleine weiterläuft. Nein, in diesem Schöpfungsgeschehen wird eine Beziehung begründet. Der Sitz des Lebens ist in Gott. Der Mensch hat das Leben nur in Beziehung zu ihm. Wenn Gott sich von ihm abwendet, dann stirbt der Mensch. Tod ist in letzter biblischer Diagnose stets gottesfern. Es ist getrennt sein von Gott. Und diesen Atem, diesen Geist Gottes, diesen Heiligen Geist sieht Paulus auch in der Schrift am Werk. Dieser Geist bringt Texte von gewöhnlichen Menschen, von Fischern und von Finanzbeamten zum Leben. Das muss es sich mal geben, das ist ein Wunder. Texte von Finanzbeamten bringen zum Leben, das tut mein Finanzamt nie. Aber hier in der Bibel ist das anders. Der Geist Gottes belebt Textleichen, könnte man sagen. Dieser Geist lässt Menschen die Erfahrung machen, dass Texte aus der Dunkelheit einer längst versunkenen Zeit plötzlich aufleuchten und mein Leben, meine Fragen, meine Situation taghell beleuchten. Es ist das Licht des Heiligen Geistes, das Klarheit in der Dunkelheit unseres oft so verworrenen, schwankenden und verzagten Geistes schenkt. Dass plötzlich die Vergangenheit entwaffnende Gegenwart wird, weil uns in den Texten der entgegenwartet, der da ist und der da war und der da kommt. Der kommende Herr Jesus Christus. Die biblischen Texte sind Gott gehaucht, von Gottes Lebensatem durchweht, weil sie uns mit ihm in Beziehung bringen. Das ist das Geschäft des Geistes. Er durchbricht die Schranke von Zeit und Ewigkeit. Er bringt mit dem Leben, mit dem Lebendigen selber in Kontakt. Er weist uns auf die Verheißung Gottes, auf Jesus Christus. Er lässt uns die Liebe Gottes zu einer inneren Gewissheit werden. Und er schenkt die Kraft, wieder aufzustehen, auch wenn alle äußeren Gründe dagegen sprechen. Und so wie bei Elia, dem depressiven Propheten, der in der Wüste unter dem Wacholder eigentlich nur noch sterben möchte und erst durch ein stilles, sanftes Sausen des Geistes Gottes seine neue Berufung findet. Und es sind diese Phänomene plötzlicher Klarsicht, das Durchdringen des Alltagsnebels, die Konzentration auf das Wesentliche. Es ist das plötzliche Kraftgewinnen in aussichtsloser Lage, die Freude im Herrn trotz allem Leid, das Durchhalten angesichts der Verheißung. Und es ist die beziehungsstiftende Kraft der Texte, ihr Potenzial, uns unserer selbst und unserer quälenden Gedanken zu entwinden und für den Blick zum Nächsten zu öffnen, ihn ganz neu in Gottes Augen sehen zu können. Wie Paulus zu diesem Urteil führen, jawohl, das sind Dinge, die kann nur Gott selber tun, dieser lebensschaffende Geist. Und in der Bibel ist der Geist der Wahrheit, der Kraft und der Liebe am Werk. In der Tat, hier ist in konzentriertester Form Gottes Wort vermittelt durch schwache menschliche Boten, die nicht durch ihr literarisches Genie, durch philosophische Qualität oder naturwissenschaftliches Sonderwissen glänzen. Aber Gott benutzt offensichtlich diese Schriften, um Menschen in der Gegenwart Gottes in das Kraftfeld seines Atems zu ziehen und ihnen dadurch die Kraft zur Veränderung zu schenken. Ja, mehr noch, die Kraft, ein neuer Mensch zu werden. Und die junge Kirche hat hinsichtlich dieser gemeinsamen Erfahrung bekannt, hier spricht Gott, hier wird sein lebensschaffendes Wort ganz charakteristisch sichtbar. Gottes Schöpferwort sagt, was es tut, und es tut, was es sagt. Und wir erkennen und bekennen seine Wirkung durch diese Schriften in unserem Leben. Und so stand schon bald neben der jüdischen Bibel der neutestamentliche Kanon, also die Sammlung all derer Schriften, die die Gemeinde als Gott gehaucht bekennt. Worüber wir hier gerade sprechen, ist das, was man lateinisch Inspiration nennt. Ist dasselbe Wort auf Latein. Wenn du die Bibel liest, kann es geschehen, dass du frei nach Jürgen Klinsmanns berühmtester Kabinenansprache, ich weiß, das waren bessere Tage damals beim Sommermärchen, Gottes Atem spürst, nicht so wie Arne Friedrich den Atem des Argentiniers spürte. Und dieser Atem bringt Erkenntnis, Kraft zum Leben und die Liebe zum Nächsten. Das geschieht übrigens nur dann, wenn wir uns mit Gott auf Augenhöhe einlassen, wenn wir sein Buch wie einen Liebesbrief an uns lesen, das heißt mit dem Ziel, ihm selbst in seinem Wort zu begegnen, sein Anliegen zu verstehen, seinen persönlichen Wunsch an mich herauszulesen. Nicht abgelenkt durch all die Gesichtspunkte, unter denen man so einen Liebesbrief freilich auch lesen könnte. Man kann die Handschrift untersuchen oder mit dem Lexikon einzelne Begriffe nachschlagen. Das mag auch ganz interessant sein, aber man kann da nicht ernsthaft behaupten, dass man den Brief des Geliebten wirklich liest, dass man mit ihm die Begegnung sucht. Man ist dann auf einer ganz anderen Ebene mit diesem Brief beschäftigt. Und so ist das auch mit der Bibel. Man kann da herrlich ein Bibelquiz mit sich selber veranstalten. Man kann sich religionswissenschaftlich verlustieren. Ich habe das 13 Semester im Studium gemacht. Man kann 25 Kommentare bemühen und sagen, ich habe aber noch eine andere Meinung. Aber die Heilige Schrift, Gottes Wort, liest man damit nicht. Man seziert dann viel mehr Textleichen. Denn hier fehlt das Entscheidende, hier fehlt der Atem Gottes. Dessen werden wir nur gewahr, wo wir uns bereit machen für diese Begegnung, in der Worte und Texte hineingezogen werden in das Kraftfeld des Geistes, in diese Sphäre seines Blickfeldes, die denjenigen wie ein Strom in die Gegenwart Gottes zieht, der nach diesem Du sucht und der auf diese Begegnung hin betend offen ist. Da geben diese einfachen Texte unverhofft die Sache frei. Geben freien Blick auf ihn, der das Ziel aller Geistesbewegung ist, Jesus Christus. Der Geist schaltet quasi, man könnte sagen, einen Code frei, der in den vielen Worten das eine Wort vernehmbar macht. Grund Nummer zwei, warum die Heilige Schrift so unverzichtbar für den Glauben ist: Das Wort Gottes ist das Werkzeug der Wirksamkeit Gottes. Dieses Wort ist wirksam, es verändert, es hat die Kraft zum Heil weise zu machen, sagt der Text. Es bahnt einen Weg, den Weg der Verheißung Gottes, den Weg in die Nachfolge dessen, der die Verheißung Gottes in Person ist. Das Wort Gottes ist wie ein Kompass. Es richtet aus auf das Heil, auf das Leben. Nicht zieht es wie die Schwerkraft nach unten, sondern es drängt nach oben zum Himmel. Die schwerste Etappe dieses Weges findet dabei in uns selber statt. Es geht um die Erkenntnis, dass wir für den Aufgang zum Himmel zu schwer sind, uns zu wichtig nehmen. Für diesen Weg zum Heil ist es notwendig, dass wir uns selbst abgenommen werden und uns neu in Jesus finden, in den Menschen der neuen Schöpfung verwandelt werden, um anzukommen. Und dabei hilft uns das Wort Gottes. Es hat die Wirksamkeit des Schöpferwortes, es hat erneuernde Kraft, indem es Glauben weckt. Und diese Verheißungen der Bibel haben andere Bücher, so unterhaltsam und fromm sie auch immer sein mögen, nicht. Und ich muss sagen, dass es mich manchmal außerordentlich besorgt macht, wie bibelvergessen unsere Kirche selbst in den sogenannten frommen Kreisen heute ist. Vieles von dem, was sich in den christlichen Bestsellerlisten tummelt, ist hinsichtlich der Zielperspektive christlichen Lebens bestenfalls die halbe Wahrheit. Hier einige Testfragen. Sind diese Bücher in der Lage, wie das Wort Gottes weise zum Heil zu machen? Haben Sie überhaupt das Heil im Blick oder nur das diesseitige zeitliche Wohl? Wird Gottes Heilsplan ernst und aufgenommen? Oder nur Teile? Welche davon? Was wird weggelassen? Lebt man hier von Gottes Verheißung oder werden andere Kräfte und Ressourcen angesprochen und aktiviert? Die Kirchengeschichte zeigt, dass Erweckungsbewegungen stets Bibelbewegungen waren. Es gilt für die Reformation, die im Augsburger Bekenntnis selbstbewusst sagen kann, wo das Wort Gottes rein gepredigt wird und das Sakrament als die leibliche Form davon recht verwaltet, da ist Kirche, da bilden sich die Gläubigen. Die Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes. So wie man sagt, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier, so kann man auch gewiss sagen, wo das Wort Gottes gepredigt, gelesen und in der Seelsorge zugesprochen wird, da sammeln sich die Gläubigen. Ich habe mal in einem dieser Bauernhäuser gewohnt, wo sich im 19. Jahrhundert im Bielefelder Raum die Minden-Ravensbergische Erweckung Bahn gebrochen hat. Jöllenbeck. Volkening, wem das was sagt. Da trafen sich die Bauern nach getaner Arbeit auf den Dählen der Höfe in diesen riesigen Flurhallen, um gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Da war ein Hunger nach Gottes Wort und eine für heutige Verhältnisse auch immense Kenntnis. Und das ging oft bis spät in die Nacht. Und die erweckten Pfarrer konnten dem Bedürfnis nach Auslegung und Bibelstunden gar nicht mehr nachkommen. Ich frage mich manchmal, ob sich heutzutage eine Art praktischer Liberalismus im Umgang mit der Bibel breitgemacht hat. Die liberale Theologie sagt ja, dass wir es bei der Bibel lediglich mit Glaubenszeugnissen religiös bewegter Menschen zu tun haben. Also die Bibel bietet angeblich keinen Direktkontakt zum Reden Gottes, sondern nur religiöse Bewegtheit aus zweiter Hand. Wir sagen theologisch ganz schriftgemäß, nein, nein, die Bibel ist Gottes Wort. Sie genießt gegenüber den anderen religiösen Schriften einen Sonderstatus. Nun aber kommt das Erstaunliche. Wir lesen sie praktisch auch nicht gerade mit wilder Entschlossenheit, jedenfalls nicht mehr als irgendwelche religiöse Erbauungsliteratur. Können einem Fragen kommen. Sind wir einfach nur ein bisschen manisch drauf, religiös-dogmatisch überspannt? Ist das ganze Getue um die Bibel eine besondere Art evangelischer Folklore, die wir zur Identitätsbildung brauchen, um uns von den Katholiken abzusetzen? Wenn wir von der Wirksamkeit dieses Wortes wirklich überzeugt sind, dann kommt man hier schon ins Nachdenken. Grund Nummer 3, letzter Grund für heute, warum die Heiligen Schriften so unverzichtbar für den Glauben sind. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber Sie wollen ja auch zum Mittag essen. Das Wort Gottes ist die Grundlage unserer christlichen Bildung. Paulus mutet dem Timotheus, wie gesagt, das Bleiben in der Heiligen Schrift zu. Sie ist nicht nur ein Lesebuch, sondern sie will ein Lebensbuch, ja, ein Bildungsbuch sein. Nützlich zur Lehre und Erziehung ist sie, sagt der Text. Paulus erinnert Timotheus ja daran, wie das bei ihm war mit seinem Glaubensweg, auf dem er bleiben soll. Hier gab es Dinge zu lernen. Der christliche Glaube ist auch mit Kenntnissen verbunden, die man schlicht und einfach lernen muss. Der Glaube speist sich auch aus Dingen, die man in den Kopf kriegen muss. Die Konfirmanden wissen und leiden darunter. Und die nächsten anderthalb Jahre haben wir viel Spaß in der Richtung zusammen. Das wird wunderbar. Freilich ist da auch eine andere Seite des Glaubens. Die Herzensbildung. Es geht um das Erlangen von Gewissheit. Dass es nicht nur viele Verheißungen in der Bibel gibt, sondern dass sie dir und dass sie mir gelten. Dass Jesus nicht nur gestorben und auferstanden ist, sondern dass das für mich und dich geschehen ist. Jesus lebt, mit ihm auch ich, singen wir in einem berühmten Kirchenlied. Für all das ist die Bibel die Grundlage und es ist gut, vieles davon im Herzen zu tragen, denn es könnte durchaus einmal eine Zeit kommen, wo wir ohne eine Bibel auskommen müssen, wohl dem, der da einen Schatz von Bibelwissen in sich trägt. Paulus weist auch auf die Vorbilder im Glauben hin, die uns den Glauben vorgelebt und dadurch erst die Bibel nahegebracht haben. Timotheus hatte eine fromme Großmutter, der er viel zu verdanken hat. Viele von uns hier zehren auch von diesen wichtigen Personen, durch die für uns der Glaube greifbar geworden ist. Gehen Sie durchaus mal hin zu diesen Leuten und danken Sie dafür. An ihnen haben wir vermutlich gelernt, was Bildung im Sinne der Heiligen Schrift wirklich bedeutet. Das Wort Gottes hat die Kraft zur Veränderung. Es ruft zur Umkehr, indem es uns überführt und zurechtweist. Und so wirkt dieses Wort bildend, also geradezu formend an uns. Bildung ist dann die Umbildung, die Umgestaltung in das Ebenbild Christi. In ihm wurde das Wort Gottes Fleisch, Gott wurde Mensch, damit wir zu Menschen Gottes werden. Bildung ist christlich verstanden Menschwerdung. Es geht nicht nur um den Erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern es geht ganzheitlich um die Wiederherstellung der Gottesebenbildlichkeit am von Gott getrennten Menschen. Und wie das fertig aussehen wird, das sehen wir an Jesus. Er ist das Ziel aller christlichen Bildung, wie sie sich an uns durch das Wort Gottes vollzieht. Und all das finden wir in der Bibel, im Wort Gottes. Ich fasse zusammen. Die Bibel ist der Ort der Gegenwart des lebendigen Gottes. Sie ist das Werkzeug seiner machtvollen Wirksamkeit und sie ist die Grundlage unserer christlichen Bildung. Wenn das nicht drei gute Gründe sind, dieses Buch wieder einmal in die Hand zu nehmen. Amen.